Das Thema soll ja heißen heute Morgen, und wenn ich gar nichts kann. Ich möchte euch dazu einen Text aus dem Philipperbrief lesen, und zwar Philipper 2, Kapitel, Verse 12 bis 16. Also, meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Kinder, unsträflich mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in der Welt scheint, indem ihr am Wort des Lebens festhaltet, mir zum Ruhm auf den Tag Christi, damit ich weder vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. In der erzählenden Literatur steht in der letzten Zeit in den Bestsellerlisten ein ziemlich skurriles Werk an erster Stelle. Das Buch heißt Hummeldummel und erzählt von einer zusammengewürfelten Reisegesellschaft, die durch Namibia düst und allen möglichen Käse erlebt. Und das sind unterschiedliche Typen, und eine von denen heißt Trixie. Und diese Trixie ist der absolute Loser. Ständig tritt sie in Fettnäpfchen und an einer Stelle tritt sie sogar ein Erdmenschen tot. Und irgendwann mal in der Nachtstunde, da bricht's aus ihr heraus: Ich war immer ein Schussel. Ich mache immer alles falsch. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Solche Leute gibt's ja. Zu dumm, einen Eimer Wasser umzukippen. Zwei linke Hände und alles Daumen. Und besonders schlimm wird's, wenn solche Leute das wissen, dass sie so sind. Das frustriert nämlich. Da kann man schon resigniert sagen, ich kann ja überhaupt nichts. Ich bin überhaupt nicht zu gebrauchen. Und wenn solche Leute Christen sind, wird's ja noch krimineller. Dann sagen die, Gott kann mich zu nichts zu gebrauchen. Ich kann keinen Schaukasten gestalten, wenn ich einen Kreis malen soll, denken alle Leute, Ostern steht vor der Tür. Ich kann keine Andacht halten, weil ich da nur stottere und die Leute überhaupt nicht wissen, worum es geht. Ich kann keine Leitungsfunktion übernehmen, denn wenn ich leite, heißt das, Chaos ist sein Name. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Und wenn solche Leute dieses Wort aus dem Philipperbrief hören, dann kann das nur eine Katastrophe geben. Denn da steht, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ich kann doch nichts und jetzt soll ich noch was schaffen für meine Seligkeit. Da kannst du nur verrückt werden. Natürlich gibt es auch die anderen, die sind nicht dumm und unbegabt, die sind bloß faul und bequem. Die hören natürlich mit Genuss dieses Wort, denn Gott ist, der an euch wirket beides, das Wollen und das Vollbringen. Also brauchst du überhaupt nichts zu tun. Die singen am liebsten den Gesangbuchvers, es ist doch unser Tun umsonst in diesem ganzen Leben. Seele, penne ruhig weiter. Es ist leider so, meistens hören die verkehrten Leute das Verkehrte. Ich gebe ja zu, dieser Text aus dem Philipperbrief ist nicht leicht zu verstehen. Schon der Apostel Petrus hat über seinen Kollegen Paulus geschrieben, in 2. Petrus 3, unser lieber Bruder Paulus hat das Gleiche geschrieben. Er redet davon in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Es ist wirklich schwer zu verstehen, denn das sind doch völlige Gegensätze. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der an euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Also setzt euch jetzt fest, wir versuchen mal, da durchzusteigen. Es ist wirklich eine seltsame Logik. Da werden zwei Dinge zusammengestellt, die nicht zusammenpassen. Entweder ich muss meine Errettung selber schaffen, mit aller Kraft, mit den letzten Fasern meines Lebens, bis die Schwarte knackt und ich am Boden bin und mir die Zunge wie ein roter Schlips aus dem Hals hängt. Und solche Leute finden dann noch Bibelverse, die das unterstützen. Zum Beispiel Hebräer 12, 14. Jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also, ran, schaffen, Häusel bauen. Oder Gott macht alles, wie es hier steht. Denn Gott ist, der an euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und ich lasse alles nur passiv über mich ergehen. Auch da finde ich Bibelworte, Römer 3, 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also was gilt denn nun eigentlich? Mir kam da diese kleine Geschichte von der Gerichtsverhandlung in den Sinn. Stehen zwei vor Gericht und der Kläger legt seine Sache aus seiner Sicht dar und da sagt der Richter, da haben Sie recht. Und dann der Beklagte stellt die Sache aus seiner Sicht dar, sagt der Richter, da haben Sie recht. Da sagt der Kläger, Sie können doch nicht zu dem sagen, da haben Sie recht und zu mir sagen, da habe ich recht. Da sagt der Richter, da haben Sie auch wieder recht. Also was ist denn nur Sache? Worum geht es denn eigentlich? Wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Wie finden Menschen, die sagen, ich kann nichts, doch einen Zugang zu dem, schafft, dass ihr selig werdet? Und wie finden Menschen, die gerne bequem sind, Zugang dazu, richtigen biblischen Zugang, dass Gott alles tut? Wie schlüsseln wir diese apostolische Logik auf? Wie will der Paulus verhindern, dass die Christen in Philippi in hektische Aktivität oder in schläfrige Passivität verfallen? Also schauen wir mal hin. Da steht das Wort schaffen. Schaffen. Das kann ja schon im Deutschen zweierlei bedeuten. Schaffen kann bedeuten, etwas aus dem Nichts entwickeln. Etwas, was vorher nicht da war, herstellen. Es kann aber auch bedeuten, in einer Sache, die da ist, wirksam werden. Das griechische Wort, was hier steht, meint das Zweite. In einer Sache, die feststeht, wirksam werden. Und so meint es auch der Paulus. Unser Heil, unsere Errettung für Zeit und Ewigkeit, unseren Platz im Himmel, dafür hat Gott alleine gesorgt. Ohne unser Zutun, ohne dass wir einen Finger dafür krumm gemacht haben. Vor den Versen, mit denen wir uns heute Morgen beschäftigen, steht ja im Philipperbrief der große Christus-Psalm, wo der Weg von Jesus dargestellt wird. Gott hat etwas Umfassendes getan, für uns getan. Und wir haben nichts dazu getan. Er hat uns erlöst. Aber diese Erlösung war für Jesus kein Spaziergang. Die Erlösung war für Jesus nicht nach dem Motto, jeder näht sich einen Knopf an die Backe und ist erlöst. Sondern die Erlösung für Jesus war Schwerstarbeit. Im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 7 und 8 heißt es, und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert, dem, der ihm vom Tode konnte aushelfen. Und ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hielt. So hat er, wiewohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Liebe Freunde, dass wir erlöst sind, das hat dem Sohn Gottes die Hingabe des Lebens gekostet. Seine Liebe ist kein läppisches Gefühl, das ich morgen mal ändern könnte, sondern seine Liebe hat sich auf ein Kreuz festnageln lassen. Seine Liebe sind nicht Worte, sondern ist blutvoll. Es ist eine ganz starke, unvergleichliche Liebe. Jesus hat sein Leben hingegeben, um uns zu retten. Und was ist die Konsequenz daraus? Und darauf geht der Paulus ein. Die Konsequenz auf diese starke Gottesliebe kann bei denen, die diese Liebe angenommen haben, nicht eine läppische Haltung sein. Nach dem Motto, liebe Gott macht schon alles. Auf einem weichen Pfarrhaussofa träumt sich's behaglich von Jehova. Da kann man sich nicht in die Ecke setzen und sich selber bedauern und immer wieder sagen, ich kann nichts, ich bin nichts und der liebe Gott kann auch nichts mit mir anfangen. Das ist nicht die Haltung. Es gibt ja Leute, die drehen sich immer auch als Christen um sich selber. Ne? Die gucken früh in den Spiegel rein und sagen, traurig, sehr traurig. Mach mal am liebsten gar nichts. Die Antwort auf diese starke Gottesliebe heißt für den Apostel Paulus willentlicher Gehorsam. Willentlicher Gehorsam. Im Vers 12 heißt es, also meine Geliebten, wie ihr immer gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern auch jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und im Vers 14 heißt es, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Seht ihr, das ist die Logik dabei. Weil Gott alles ohne Abstriche zu unserer Errettung getan hat, da musst du kein Fünkchen mehr dazu tun. Da musst du nicht in Anstrengung verfallen und sagen, damit ich gerettet werde, lerne ich jetzt 5 Choräle auswendig. Das hat Gott alles erledigt. Unsere ganze Schuld auf Jesus gepackt. Der hat sie ins Sterben hineingenommen. Und er spricht es uns zu, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, vergib mir. Dann vergibt er radikal und umfassend. Aber die Konsequenz heißt, wer weiß, dass Gott alles zu unserer Rettung getan hat, der hält Ausschau mit den Fragen. Herr, was willst denn du, was ich jetzt machen soll? Das ist die erste Frage, die der Paulus stellt vor Damaskus, als ihm Jesus begegnet ist. Herr, was willst denn du, was ich tun soll? Das ist die Frage, die Christen beschäftigen muss. Jeden Tag, von früh an. Herr, was ist denn deine Absicht? Was willst denn du? Herr, was gefällt dir denn? Und wenn dir was nicht gefällt, dann will ich gefälligst die Finger davon lassen. Herr, was gibt es denn zu tun? Und wenn du mir was vor die Füße legst, dann will ich die Hände und die Füße rühren für dich. Da steht noch was Anstößiges hier. Mit Furcht und Zittern. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wir haben es uns doch in der letzten Zeit angewöhnt, dass Gott ein lieber Gott ist. Dass er unser Kumpel ist, den wir zu Rate ziehen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Nach dessen Trost wir verlangen, wenn wir traurig sind. Wie ist denn das mit den Furcht und Zittern? Ich habe so den Verdacht, dass wir in den letzten Jahren so Gott heruntertransformiert haben. Dass er tatsächlich das geworden ist, was man so sagen kann, G-O-T-T, guter Opa, total taub. Der immer bloß zu uns mit dem Kopf nickt. Der immer nur Ja dazu sagt. Hier steht aber, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Gott hat Jesus zum Herrn eingesetzt. Und wenn du bekennst, Jesus ist mein Herr, dann musst du wissen, was du dabei bekennst. Dann hat er nämlich absolut die erste Stelle und den Vorrang. Und wenn er sagt, das ist verkehrt, du aber den Wunsch hättest, es wäre richtig, dann musst du auf ihn hören, weil er sagt, es ist verkehrt. Und wenn er sagt, geh nach China, dann musst du auf ihn hören, auch wenn du gerne in Afrika dich in der Sonne braun braten lassen möchtest. Er ist nämlich der Herr. Je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich gemerkt, wie Martin Luther tatsächlich das Evangelium in der Tiefe verstanden hat. Der schreibt mal an einer Stelle, wenn du das Staunen, die Furcht und das Zittern nicht kennst, meine nicht, dass du Gott kennst. Liebe Freunde, ich behaupte mal, wenn uns bei dem Gedanken an Jesus, den auferstandenen Herrn, wenn uns beim Gedanken an den ewigen Gott, der doch nach der Bibel in die Hölle werfen kann, nicht ein heimliches Zittern im Herzen ist, da müssen wir uns fragen, ob unser Bild von Gott richtig ist. Jesus hat sich verschwendet an uns. Er hat sein Leben nicht zurückgehalten. Er hat nicht gesagt, ich bleibe in göttlicher Herrlichkeit, sprechbar angenehme Sätze und danach könnt ihr euch richten. Sondern er hat sich reingegeben in diese Welt und ans Kreuz. Und das Mindeste, was seine Leute, die davon leben, sagen können, Herr, was willst denn du, was ich tun soll? Glauben heißt, ihm gehorsam folgen. Nun muss ich noch auf einen Gedanken kommen. Zu wem redet eigentlich der Apostel Paulus jetzt? Im Vers 15 heißt es, ihr seid untadelig und lauter Gottes Kinder, unsträflich mitten unter verirrten und verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Lichter in der Welt scheint. Paulus redet zu den Christen in Philippi. Und Paulus weiß von sich selber, kann man im Römerbrief nachlesen, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wie schwach unsere Kräfte sind, wie wir versagen, wie wir bei bestem Willen oft auf die Nase fallen, wie uns zum Schaffen das Vermögen fehlt, wie die Kräfte der Gottlosigkeit und des Unglaubens an uns zerren und wie sie uns unfähig machen, Gottes Werk zu tun. Paulus weiß das und trotzdem geht er von einer umwälzenden Tatsache aus. Einer Tatsache, die alles auf den Kopf gestellt hat. Er redet nämlich zu den Philippern, zu Menschen, die haben eine radikale Lebensveränderung erfahren. Das Wort radikal kommt ja von Radix, von Wurzel. Bis in die Wurzeln ihres Lebens hat sich etwas verändert. Sie haben nämlich eine Bekehrung zu Jesus erlebt. Sie sind durch den Geist Gottes wiedergeboren worden, zu einem neuen Leben. Sie sind errettet worden, wie der Paulus sagt, aus einem verirrten und verdorbenen Geschlecht. Liebe Freunde, wir können uns das Christwerden nicht radikal genug vorstellen. Christwerden bedeutet immer, wenn es uns betrifft, eine kopernikanische Wende. Ihr wisst das aus dem Mittelalter. Da hat die ganze Wissenschaft und die Kirchen und alles haben immer gesagt, die Erde ist im Mittelpunkt und die Sonne dreht sich um die Erde. Und dann hat Kopernikus entdeckt, dass die Sache umgedreht ist. Dass die Sonne im Mittelpunkt ist und die Erde sich darum dreht. So muss man sich Christwerden vorstellen. Mit einer kopernikanischen Wende. Da entdeckt ein Mensch, nicht ich und meine Belange und alle meine Ideen und meine Wünsche und Vorstellungen steht im Mittelpunkt, sondern der lebendige Gott. Und alles dreht sich nur um ihn. Der Paulus hätte wahrscheinlich an Heiden in Philippi andere Sätze geschrieben. Er schreibt an Christen. Der Adressat ist wichtig, an wen er das schreibt. An Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die diese kopernikanische Wende erlebt haben. Ich habe mir das mal so vorgestellt. Also wenn ich an meine Frau einen Brief schreibe, wir sind 44 Jahre verheiratet. Und ich schreibe an meine Frau, ich liebe dich und kann mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Dann ergibt der Satz Sinn. Und er ist auch richtig, weil er meine Frau ist. Wenn ich diesen gleichen Satz, ich liebe dich und kann mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen, ins Anschreiben meiner Steuererklärung setze, sind die Damen und Herren im Finanzamt vermutlich etwas verunsichert, welcher Kunde ihnen hier serviert wird. Der Apostel Paulus schreibt diese Sätze an Menschen, in deren Leben ein Kraftaustausch erfolgt ist. Sie leben nämlich nicht mehr aus eigenen Kräften, sondern sie sind angeschlossen an der Kraft Gottes, seinem Heiligen Geist. Und deshalb können sie gehorsam sein. Und deshalb können sie wirken. Und deshalb können sie schaffen und sich einsetzen. Um es in Vergleich deutlich zu machen. Vor ungefähr 100 Jahren bin ich mal zur Schule gegangen. Es war in der Zeit, als die Lehrer unter mir litten. Und dann hatten wir auch Physik. Und eines Tages brachte unser Physiklehrer ein Instrument mit. Eine sogenannte Induktionsschleife. Ich weiß nicht, ob sich noch mal jemand was darunter vorstellen kann. Das war ein Kreis, eine Plastikscheibe und darin eingelassen waren so Kupferplatten und an die Scheibe herangeführt waren von beiden Seiten Metallbürsten und die Bürsten waren verbunden mit einem Kabel und das Kabel führte zu einer Glühbirne. Und diese Scheibe konnte man durch Drehen in Bewegung setzen. Und wenn man das machte, erzeugte man einen Strom. Und die Glühbirne fing an zu leuchten. Und je schneller man drehte, umso mehr leuchtete die. Und wenn man nachließ, ging sie wieder aus. Das Ganze funktionierte aber nur so lange, solange du im Arm Kraft hast, um zu drehen. Das meint der Paulus nicht. Schafft mal aus euren eigenen Kräften. Wirkt da und strengt euch an. Sondern wenn ich die gleiche Glühbirne an einen Stromkreis setze, der von einem großen Kraftwerk gespeist wird, bekomme ich Licht. Und Paulus weiß, wen er schreibt. Er weiß von den Philippern, die sind angeschlossen an ein Kraftwerk, an die Kraft des Heiligen Geistes. Und unter den Menschen leuchten sie als Lichter in der Welt. Nee, man muss die Bibel immer genau lesen. Das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Ihr seid das Licht der Welt. Und damit hat er nicht gesagt, strengt euch an, damit ihr Funzeln auch mal ein wenig leuchtet. Sondern er hat seinen Jüngern gesagt, die an ihm angeschlossen sind. Denn zuvor hat er gesagt, ich bin das Licht der Welt. Bei mir ist die Energie, bei mir ist die Kraft angeschlossen an mich. Da bringt ihr Licht in diese Welt. So können Jünger Jesu nur leuchten, wenn sie angeschlossen sind an Gottes Geist. Und wie bleiben sie angeschlossen? Das steht auch drin, Vers 16. Indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Auch das ist eine Entdeckung, die ich gemacht habe. Es gibt heute viele Christen, die lesen alle möglichen christlichen Bücher. Egal welcher Autor die verzapft hat. Aber sie lesen nicht die Schrift selber, das Wort des Lebens, die Bibel. Gottes Geist hat sich nämlich mit diesem Wort verbunden. Und nur wenn dieses Wort in unser Leben hineinkommt, verankert wird, wenn es uns ausfüllt, dann empfangen wir Leuchtkraft in unserer Welt. Deshalb ermahnt der Paulus an anderen Stellen seiner Briefe, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Nehmt's auf, gebt ihm Raum, damit ihr leuchten könnt in dieser Welt. Am grünen Donnerstag des Jahres 1724 hat ein junger Mann mit seinem eigenen Blut sein Testament geschrieben. Ich lese euch mal die Sätze vor. Hört mal über diese altertümliche Sprache drüber weg. Was für eine geballte Kraft da ist, um sein Leben Jesus zu weihen. Er schreibt, ich verschreibe mich dir, meinem einigen Heiland und Bräutigam Christi Jesu, zu deinem völligen und ewigen Eigentum. Ich entsage von Herzen allem Recht und aller Macht, so mir der Satan über mich selbst mit Unrecht möchte gegeben haben, von diesem Abend an, an welchen du, mein Blutbräutigam, mein Hort, durch deines Todes Kampf, Ringen und Blutschwitzen im Garten Gethsemane mich dir zum Eigentum und Braut erkaufet, die Pforten der Hölle zersprengt und das liebevolle Herz deines Vaters mir eröffnet hast. Von diesem Abend an sei dir mein Herz und meine ganze Liebe auf ewig zum schuldigen Dank ergeben und aufgeopfert von nun an bis in Ewigkeit. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Befehle, herrsche, regiere in mir. Ich gebe dir Vollmacht über mich und verspreche, mit deiner Hilfe und Beistand eher dieses mein Blut bis auf den letzten Tropfen vergießen zu lassen, als mit deinem Willen und Wissen in oder auswendig dir untreu oder ungehorsam zu werden. Siehe, da hast du mich ganz, süßer Seelenfreund, in keuscher, jungfräulicher Liebe dir stets anzuhangen. Dein Geist weiche nicht von mir, und dein Todeskampf unterstütze mich. Ja, Amen. Dein Geist versiegle es, was in Einfalt geschrieben, dein unwürdiges Eigentum, Gerhard Terstegen. Einer der großen, bedeutenden Liederdichter der Christenheit. 12 Jahre später hat er in einem seiner Lieder gedichtet, kommt Kinder, lasst uns gehen, der Vater gehet mit. Er selbst will bei uns stehen, bei jedem sauren Tritt. Er will uns machen Mut, mit süßen Sonnenblicken uns locken und erquicken. Ach ja, wir haben's gut. Stimmt. Amen.